The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag und zwar Donnerstag, der 18. April. Die meisten Lebewesen sind genetisch auf Energieeffizienz getrimmt. Sie sparen Kalorien und Muskelkraft, um überleben zu können. Vögel beispielsweise, die nutzen die Thermikströme zum Segelflug, um nicht ständig mit den Flügeln schlagen zu müssen. Politiker sind deutlich anders veranlagt. Permanent schlagen sie mit den Flügeln, auch ohne jede Thermik. Womit wir bei Robert Habeck wären. Zwischen dem in einer ARD-Dokumentation inszenierten Frühstücksritual.
Heute Morgen habe ich Müsli mit Wasser gegessen, ohne Scheiß. Weil ich hatte keine Milch mehr und auch keine Hafermilch und gar nichts mehr.
Ist Ihre Frau nicht da?
Nee, die will auch nicht zu gucken, wie ich untergehe.
Zwischen diesem Wassermüsli und dem Gaseinkauf beim Emir von Katar, da nimmt sich unser Vizekanzler immer wieder Zeit für kleine Videoprojekte. Habeck in Algier, Habeck bei der Fabrikbesichtigung, Habecks Botschaft an die empörten Bauern.
Der Bauernverband hat für heute und die nächsten Tage zu Protestaktionen aufgerufen. Einige andere Gruppen und Verbände schließen sich an. Sie wollen ihre Kritik zum Ausdruck bringen, einige einfach ihrem Ärger Luft verschaffen. Das ist ja recht. Allerdings warnt der Bauernverband selbst inzwischen davor, dass die Proteste nicht vereinnahmt werden dürfen. Es kursieren Aufrufe mit Umsturzfantasien, extremistische Gruppen formieren sich, völkisch-nationalistische Symbole werden offen gezeigt.
Doch ausweislich aller demoskopischen Erhebungen wird diese Ich-werd-Kanzler-Energie spätestens am Wahltag ihre große Verpuffung erleben. 12%. 12% Zustimmung hat Forsa in dieser Woche gemessen. Das ist der niedrigste Wert seit Juni 2018. Womit grüne Kanzlerträume, ob vom Robert oder von der Annalena, keine Chance auf Erfüllung haben dürften. Hier auch die wichtigsten Gründe dafür, dass es sich bei dem, was Forsa gemessen hat, nicht um eine Laune des Augenblicks handelt. Grund 1. Der Bundeswirtschaftsminister ist in der Energiepolitik bei den Deutschen durchgefallen. Die zunächst ja guten Umfragewerte nach Bildung der Ampel sanken. Angesichts dieser Energiepolitik, die die Mehrheit eben heute für falsch hält, bis zum aktuellen Tiefpunkt. Ein Jahr nach Abschaltung aller Kernkraftwerke, nur mal dieses Thema, hält eine klare Mehrheit von fast 60% aller Wahlberechtigten diese Abschaltung für falsch. 64% aller Befragten machen den Atomausstieg für die höheren Strompreise verantwortlich. Von den Anhängern der Grünen sind das immerhin auch noch 37% der Meinung, dass die Höhe der Strompreise mit der Abschaltung der AKWs beschleunigt wurde. Das alles bedeutet, Robert Habeck und auch Ricarda Lang konnten ihr Narrativ, ihre Erzählung, wir haben kein Stromproblem in Deutschland, in der öffentlichen Debatte nicht durchsetzen. Der zweite Punkt für die zunehmende Unbeliebtheit der Grünen, die Mitte hat sich wieder verabschiedet von ihnen. Der typische grüne Anhänger, der ist eben jung, der ist weiblich, der ist höher gebildet und er ist links. Von den 18 bis 29 Jahre alten Wählern würden die Grünen fast dreimal so viele Stimmen erhalten wie von den Älteren, von denen die über 60 Jahre alt sind. Beamte würden die Grünen dreimal häufiger als Arbeiter und Selbstständige wählen. Das bedeutet im Umkehrschluss, der ländliche Raum und die Arbeiterschaft, immer noch keine ganz kleine Gruppe in Deutschland, gingen den Grünen größtenteils wieder verloren. Punkt 3. Der Dauerkonflikt mit dem Finanzminister, mit dem FDP-Vorsitzenden Christian Lindner, bringt den Grünen erkennbar keine Punkte. Gerade der bürgerliche Teil, über den wir ja gerade gesprochen haben, der Wähler legt schon Wert auf solide Staatsfinanzen. Der fragt nicht, ob gelb oder grün. Sie müssen solide sein. Er möchte nicht, dass Deutschland in die Schuldenspirale hineinrotiert. Also, selbst wenn diese Wähler nicht zur FDP wechseln, was sie derzeit nicht tun, dann schauen sie dennoch sich nach Alternativen um. Die Zustimmungswerte der Union beispielsweise speisen sich exakt aus jenem Milieu, das bei der vergangenen Bundestagswahl noch grün oder rot gewählt hat. Aber anstelle eines grünen Wirtschaftswunders bildet die Bundesrepublik eben heute das Schlusslicht. Unter den Industrienationen, Habeck präsentiert sich den bürgerlichen Wählern eben nicht, wie er denkt, als Fackelträger einer neuen Zeit, sondern er ist der Mann mit der roten Schlusslaterne. Forsa-Chef Manfred Güllner fasst die für die Grünen unbequeme Wahrheit so zusammen. Zitat: Die Grünen sind wieder auf ihren angestammten Status einer Klientelpartei. Einer Klientelpartei für die oberen Bildungs- und Einkommensschichten im Umkreis des öffentlichen Dienstes und der Medien zurückgefallen. Oder anders gesagt, in meinen Worten, die Aufstellung eines eigenen Kanzlerkandidaten könnten sich die Grünen unter Effizienzgesichtspunkten diesmal sparen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche jetzt gleich mit Claire de Mismay, die deutsch-französische Politikwissenschaftlerin, schaut auf das angespannte Verhältnis der europäischen Rechtspopulisten untereinander.
AfD und RN sind in Brüssel im Europaparlament in der gleichen Fraktion. Sie müssen nicht nur miteinander klarkommen, sondern auch gemeinsame Projekte entwickeln und gleichzeitig haben sie nicht die gleichen Haltungen, die gleichen Ideen.
Außerdem wundern wir uns über das mysteriöse Verschwinden einer ganzen Buslinie in Barcelona. Und wir feiern 90 Jahre Waschsalon. Die goldene Mitte des politischen Spektrums ist dieser Tage zur Ziellinie vieler Parteien geworden. Denn dort in der politischen Mitte, also wo man argumentiert und nicht dauernd giftet, da wo man nicht Krawall schlägt, sondern Kompromisse schmiedet, da führt der Weg zur Regierungsverantwortung. Links, rechts kann man Getöse machen, aber regiert wird aus der Mitte heraus. Zumindest ist das in den Demokratien bislang die Regel. Selbst die rechtspopulistische Politikerin Marine Le Pen aus Frankreich hat das erkannt. Früher polterte sie, heute setzt sie auf Mäßigung. Marine Le Pen hat einen Zug zur Mitte, weil sie ja weiß, nur so kann sie Präsidentin werden. Zum Vergleich, die AfD hierzulande driftet stetig und vor allem ganz bewusst immer weiter an den Rechten, auch an den rechtsextremen Rand.
Burkas! Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern.
Solche Aussagen von Alice Weidel und die zuletzt aufgedeckten Skandale, zum Beispiel der, wo es bei einem Treffen um die Remigration ging, in Potsdam war das, das alles ist selbst Le Pen inzwischen zu rechts. Marine Le Pen hat sich ja sogar von ihrem Vater, einem bekennenden Antisemiten, losgesagt. Also mit denen am rechten Rand will sie, die Frau aus Paris, nicht mehr in Verbindung gebracht werden. Sie distanziert sich sehr deutlich.
Nous avons une opposition, si c'est le cas, flagrante avec l'AFD.
Die Remigrationspläne der AfD sind selbst der französischen Rechtspopulistin Marine Le Pen zu radikal. Sie sehe sich in deutlichem Widerspruch zu dem, was bei der umstrittenen Konferenz in Potsdam besprochen worden sein soll. Es müsse geprüft werden, ob sich daraus auch Folgen für die gemeinsame Fraktion im EU-Parlament ergeben.
Man sollte ja meinen, rechts und rechts gesellt sich gern. In diesem Fall scheint es nicht so zu sein. Woran genau liegt das? Genau darüber sprechen wir heute Morgen mit Claire de Mismay. Sie selbst ist Deutsch-Französin. Sie ist Expertin für die europapolitische Zusammenarbeit eben dieser beiden Länder. Und dabei beleuchtet sie die politischen Dynamiken und Strategien der rechts eingestuften Parteien bei uns und in Frankreich. Hören wir ihr aufmerksam zu. Sie hat das Wort. Einen schönen guten Morgen, Claire de Mismay.
Guten Tag.
Man denkt ja, dass die Rechtspopulisten in Frankreich und in Deutschland richtig dicke Freunde sind, weil sie viele inhaltliche Gemeinsamkeiten haben. Aber dem scheint ja nicht so zu sein, richtig?
Ja, richtig. Der Markt der Rechtspopulisten in Europa ist kompliziert, ist auch vielfältig und ist dynamisch. Das heißt, entwickelt sich die ganze Zeit.
Marine Le Pen und Alice Weidel haben sich getroffen, kennen sich und finden doch, hat man das Gefühl, nicht richtig. richtig zueinander, warum nicht?
Naja, das ist das Problem oder die Schwierigkeit von Nationalisten. Nationalisten denken nationalistisch. Das klingt selbstverständlich. Und wer nationalistisch tickt, hat auch natürlich Probleme, mit anderen zusammenzuarbeiten. Also eine kooperative Haltung zumindest in Europa zu pflegen. Das ist der Schlüssel und bis jetzt funktioniert das überhaupt nicht.
Was Hitler ja nicht gehindert hat, mit dem damaligen italienischen Führer Mussolini feste Verabredungen zu treffen und eine Waffenbrüderschaft zu pflegen. Also manchmal scheint das Recht sein, trotz dem auch den Internationalismus zu ermöglichen.
Bündnisse sind immer möglich und Bündnisse sind in der Regel möglich unter und zwischen Nationalisten, wenn es um etwas Destruktives geht. In dem Fall Europa oder die europäische Integration, die Europäische Union abzubauen. Da sind sie sich zum Teil einig. Aber sobald es konkret wird, was machen wir? Zum Beispiel in der Migration- und Asylpolitik. Was machen wir in der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Da haben diese Parteien oft in Europa sehr unterschiedliche Meinungen.
Dann lassen Sie uns da mal näher hinschauen. Man denkt ja, das Wort Remigration, so sehr das in Deutschland auf Aversion trifft, die Rückführung gemeint ist, die Rückführung von Menschen, die schon hier leben, die Migranten sind, aber vielleicht auch in zweiter Generation Migranten sind, das hat hier für Aufsehen gesorgt. Aber auch in Frankreich, auch bei Le Pen und bei der ehemaligen Front National ist dieser Begriff Remigration nicht beliebt, nicht populär, man findet auch da nicht zueinander. Ich würde gern verstehen, warum da es keine Gemeinsamkeit in ihrer Ausländerfeindlichkeit sozusagen gibt.
Ja, man könnte glauben, Ausländerfeindlichkeit hat den gleichen Ausdruck überall, aber das ist viel, viel komplizierter. Marine Le Pen versucht seit ungefähr 20 Jahren, das ist eine lange Zeit, ihre Partei als normal zu präsentieren. Das nennt man Entdiabolisierung, das heißt, alles, was teufelisch in der Partei, dann zu beseitigen. Das heißt, sie versucht im Diskurs zumindest, also ich rede nur vom Diskurs, vom öffentlichen Diskurs. Da versucht sie, Elemente zum Beispiel von Antisemitismus oder von krassem Rassismus zu beseitigen, damit die Partei dann akzeptabel wird oder salonfähig. Ja, so ist das. In die Mitte rückt.
Nun ist ja das Wahlsystem, muss man sagen, in Frankreich, das ja kein Verhältniswahlrecht, sondern Mehrheitswahlrecht ist, bei Präsidentschaftswahlen gibt ihr ja auch gar keine andere Chance. The winner takes it all.
Ja, sowieso. Also das ist nicht so wie in Deutschland mit Parlamentswahl und dann sieht man, wie das Ergebnis ist und Präsident, Präsidentin wird der diejenige, der eine Mehrheit hat. Nein, überhaupt nicht. Also nicht in der Parlamentswahl, sondern man muss erstmal die Mehrheit der Stimmen bei der Parlamentswahl gewinnen. Und das ist gar nicht so einfach. Deswegen ist diese Normalisierung oder Entdiabolisierung so wichtig für sie. Und ein Begriff wie Remigration zum Beispiel oder ein Begriff wie großer Austausch, was auch in Teilen von ausländerfeindlichen Parteien sehr beliebt wird.
Auch in Frankreich.
Auch in Frankreich.
Ein wichtiger Begriff ist
genau.
Dort ja der große Austausch, aber nicht von ihr.
Nicht von ihr, nicht von Le Pen. In Frankreich wird der Begriff vielmehr von Éric Zemmour verwendet. Und Éric Zemmour befindet sich auf dem Parteienspektrum rechts von Marine Le Pen. Er hat seine eigene Partei gegründet oder seine Bewegung, die Namen wechseln die ganze Zeit. Und er ist der große Konkurrent eben in Frankreich auf diesem Markt der Rechtspopulisten, der rechtsextremen Parteien.
Das heißt, mit wem ist sie dann eng? Mit Frau Weidel nicht, mit dem Rechtsausleger in Frankreich auch nicht. Mit wem ist die französische Rechtspopulistin eng befreundet, politisch?
Politisch und ideologisch ist Le Pen eher relativ nah an Meloni in Italien. Sie sind auch Konkurrentinnen. Ich habe den Eindruck, dass sie sich persönlich nicht besonders mögen, aber sie sind relativ nah aneinander und sie werden sich auch in Zukunft, ich denke, gegenseitig mehr gebrauchen, als es noch der Fall ist.
Denn bei Frau Meloni scheint ja das Projekt Rück in die Mitte und du wirst mehr fähig insofern geglückt, als dass sie nicht nur in Italien respektiert ist, sondern auch in Brüssel. Frau von der Leyen schmiegt sich an sie bei öffentlichen Terminen. Frau Meloni ist weit davon entfernt, isoliert zu sein.
Ja, das stimmt. und Marine Le Pen ist überhaupt nicht so weit wie Meloni. Das hätte sie gern, weil ihr Plan ist, auch die EU von innen zu verändern. Und das ist
zu
genau
verändern oder zu zerstören?
Ah, das ist die Frage. Was sie möchte, ist ein Europa der Nationen. Also das Projekt hat sich nicht so stark verändert in den letzten Jahren. Sie spricht nicht mehr von einem Frexit, also von einem Austritt Frankreichs aus der EU. Das war eine Zeit lang der Fall. Jetzt hat sie diese Idee, ja, sie spricht nicht mehr darüber, weil das in der Bevölkerung nicht gut ankommt.
Dafür hat Frau Weidel davon angesprochen, vom Grexit, also vom Austritt Deutschlands aus der EU, was ökonomisch betrachtet der nackte Wahnsinn wäre. Aber auch da kommen die beiden Frauen nicht zusammen, sagen sie.
Nee, überhaupt nicht. Was Le Pen möchte, ist ein Europa der Nationen mit oder ohne die EU. Der Parteichef, weil Le Pen ist nicht mehr Parteichefin, sie ist Fraktionsvorsitzende in der Assemblée Nationale. Der Parteichef Jordan Bardella, total jung, noch nicht 30, beliebt in der Jugend in Frankreich, hat das Programm von der Partei vorgestellt und er spricht von einem Ampelsystem. Das hat nichts mit der Ampelkoalition in Deutschland zu tun. Ampelsystem heißt, es gibt nach ihm oder nach der Partei Politikbereiche, wo Europa akzeptierbar ist oder sogar positiv ist. Ein Beispiel ist Erasmus.
Das Austauschprogramm der Jugend zum Beispiel.
Genau, und das ist der grüne Bereich, also zurück zum Ampelsystem. Gelb, orange ist dann, wo Europa akzeptierbar ist, aber also nur unter der Voraussetzung, dass es Beschränkungen gibt, zum Beispiel Schengen, und rot alles Weitere.
Und wo ist der Euro da, unsere gemeinsame Währung in diesem Ampelsystem?
Der Euro, das ist beim Rassemblement National nicht so klar. Eine Zeit lang ging es um den Austritt Frankreichs aus der Eurozone. Wenn man sich die Umfragen anguckt, da sieht man, dass die französische Bevölkerung für den Euro ist und kein Austritt möchte.
Insofern, endlich mal eine stabile Währung in Frankreich, oder?
So ist das. Ich werde das nicht kommentieren.
Nun ist Frau Weidel ja eher eine gemäßigte Politikerin. Ja. Wie schaut man in Paris auf jemanden wie Björn Höcke, der als Rechtsextremer ja Chancen hat, gute Chancen hat, die Landtagswahl in seinem Thüringen zu gewinnen. Ist das noch eine Figur, die dort überhaupt empfangen würde, oder sagt man da, das ist Teil von Nazizeit?
Ja, das ist eben das Problem mit so einer Figur. Das ist genau das Gegenteil von der Strategie der Entdiabolisierung. Also man möchte beim Rassemblement National mit solchen Personen nicht wirklich gesehen werden. Und das ist eben der schwierige Weg für diese Parteien jetzt. Sie müssen zusammenarbeiten. Ich meine, AfD und RN sind in Brüssel im Europaparlament in der gleichen Fraktion, Identität und Demokratie. Das heißt, sie müssen nicht nur miteinander klarkommen, sondern auch gemeinsame Projekte entwickeln, vorstellen, sich da positionieren. Und gleichzeitig haben Sie nicht die gleichen Haltungen, die gleichen Ideen.
Ich will Sie fragen abschließend. Hat Frau Le Pen je eine Chance, tatsächlich französische Präsidentin zu werden?
Ja, ich denke schon. Die Stimmung hat sich verändert in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, wer der nächste große Konkurrent von ihr sein wird. Das weiß noch niemand. Die nächste Präsidentschaftswahl ist in Frankreich 2027. Bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Und die Stimmung ist, also wenn man sich jetzt die Umfragen anguckt für die Europawahl, dann ist der Rassemblement National stärkste Kraft in den Umfragen mit zwischen 27% und 31% der Stimmen in der Prognose. Das ist viel. Und die Partei von Macron ungefähr 10 Punkte weniger. Das ist ein großer Unterschied. Ich rede nicht mal von den anderen Parteien, von den Konservativen, von den Sozialisten, von den Grünen und so weiter. Mit Parteichef Bardella hat die Partei auch eine junge Figur da.
Auch einen Konkurrenten vielleicht für sie selber.
Auf jeden Fall. Bardella wird langsam gefährlich für Le Pen. Das war noch vor ein paar Monaten nicht wirklich der Fall. Inzwischen hat er sich etabliert und man spürt auch eine gewisse Spannung zwischen den beiden. Also er ist die neue Figur der Partei. Bis 27 wird sich einiges verändern, aber ich schließe ein Sieg vom Rassemblement National in Frankreich leider nicht mehr aus.
Dann bedanke ich mich für dieses Update. Ich würde sagen, bis 2027 bleiben wir beide in Kontakt, tauschen uns vorher nochmal aus, wie dann der Stand ist. Aber für diesen, ja, es ist ja ein Snapshot on a moving target, diese politische Beobachtung, da sind wir, glaube ich, heute Morgen schlauer geworden. Ich bedanke mich.
Vielen Dank.
Race to the White House.
Auch in der aktuellen Folge von Race to the White House schaue ich gemeinsam mit meinem Podcast-Kollegen Julius van der Laar auf die neuesten Entwicklungen im US-Präsidentschaftswahlkampf. Wir werfen einen Blick auf den Strafprozess, der diese Woche im Manhattan Criminal Court begonnen hat, in der Heimatstadt von Donald Trump. Dabei geht es um Schweigegeld, das Trump 2016 an eine Pornodarstellerin bezahlt haben soll. Wir schauen auf das in meinem Heimatland sehr umstrittene Thema Abtreibung, sprechen mit einem der top-republikanischen Meinungsforschern der USA, Whit Ayers. Er gibt uns seine Einschätzung dazu, warum Trump noch mehr Menschen überzeugen muss als nur seine Hardcore-MAGA-Fans. Das alles und mehr in der aktuellen Folge von Race to the White House. Alle Infos dazu finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts oder auf thepioneer.de.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Wie schnell eine komplette Buslinie einfach entfernt werden kann, zumindest mal aus dem Internet. Es geht konkret um den 116er Bus in Barcelona. Die Linie ist extrem beliebt bei Touristen, weil man für 2,40 Euro an die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt kommt. Das ist deutlich günstiger als die sehr teuren Hop-on, Hop-off-Busse. Da kostet dieselbe Fahrt, nur mal so zum Vergleich, in Barcelona 31 Euro. Schön und günstig für die Touristen, aber nervig für die normalen Bürger in Barcelona, die im öffentlichen Nahverkehr jetzt mit den vielen Touristen eng an eng in ihrem 116er Bus stehen. Die Sache war so nervig für die Bürger von Barcelona, dass es vor den Stadtrat kam. Und dort nahm man die Beschwerden über die vollen Busse seitens der Bürger ernst. Schließlich will man ja von diesen Bürgern und nicht von den Touristen gewählt werden. Man klopfte daraufhin bei den großen Internetkonzernen an und fragte einfach mal frech an, ob man nicht vielleicht diese Buslinie, den 116er, nur den, vor den Touristen geheim halten kann, also ihn aus den Orientierungshilfen bei Google und bei Apple Maps einfach streichen könne. Und siehe da, der 116er ist in Teilen aus dem Internet verschwunden. Er wird für die innerstädtische kleine Rundfahrt einfach bei Google Maps nicht mehr angezeigt. Die Bürger Barcelonas haben ihren Bus also wieder für sich. Die ungeliebten Touristen bleiben draußen. Naja, fehlt jetzt nur noch die nächste Initiative. Vielleicht sollte man ganz Barcelona einfach von Google Maps streichen. Dann ist die ganze Stadt wieder frei von Touristen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht.
Und Sie gehen immer Wäsche waschen?
Ja, nicht immer, aber immer öfters.
Der Waschsalon scheint in Zeiten, in denen die meisten Menschen eine eigene Waschmaschine besitzen, wie eine Institution der Vergangenheit. Doch vor allem in Städten, in denen der Wohnraum ja knapper wird, ist der Waschsalon nach wie vor fester Bestandteil des Stadtbildes und gehört auch zum Alltag vieler Menschen. Eine kleine Gruppe älterer Damen erzählt hier in einer Dreisat-Dokumentation über ihren Besuch im Waschsalon.
Wie oft kommen Sie denn hierher in den Waschsalon?
Ich bin eigentlich fast alle Tage. Fast alle Tage.
Sie kommen auch jeden Tag in den Waschsalon?
Nein, jeden Tag nicht. Na ja. Es kommt darauf an, es sind fast alle Tage.
Nein, das kann man nicht sagen. Aber ziemlich.
Warum?
Weil wir ein bisschen plaudern.
Weil wir einsame Frauen sind.
Ja, das ist das Richtige.
Der wöchentliche Gang zum Waschsalon ist zeitaufwendig, kann nervig sein, aber er kann auch einen ganz anderen Blick auf die Gesellschaft entwickeln. Der Waschsalon zwingt zum Verweilen, er schenkt Zeit, schafft Raum, Raum auch für Begegnungen. Und für manchen ist es auch einfach ein Ort, um sich aufzuwärmen, wenn es draußen kalt ist. Und er kann sich sogar zur Kulturinstitution wandeln, wenn Comedians im Rahmen der Comedy-Serie des Nightwash Waschsalons vom WDR auftreten.
Herzlich willkommen zu Nightwash.
Heute wird der Waschsalon 90 Jahre alt. Der erste Waschsalon wurde am 18. April, es war das Jahr 1934, in Texas eröffnet. In den 50er Jahren machten dann auch in Deutschland immer mehr Waschsalons auf.
und seit Jahren ist die Zahl allerdings wieder rückläufig. Ob er wohl irgendwann komplett aus dem Stadtbild verschwinden wird, mal sehen. Wir hoffen jedenfalls, dass uns diese romantisch-analoge Institution noch lange erhalten bleibt. Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steinke.